Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Im Bionikum in Nürnberg haben wir gelernt, was wir Menschen uns alles von der Natur abschauen. Bei der Mülldeponie haben wir uns angeschaut, was mit dem Müll passiert, den wir Tag für Tag wegwerfen. Und im Fledermaushaus Hohenburg durften wir die letzte Kolonie der Hufeisennase, einer ganz besonderen Fledermausart, beobachten. Nur eine von vielen Stationen, die wir mit dem Podcast schon besucht haben. Und das Tolle ist, dass wir dabei auch noch jede Menge lernen. Das ist auch das Ziel dieser Folge. Wir haben euch aufgerufen, Fragen zu stellen und ihr habt fleißig über Social Media und per Mail mitgemacht. Einen Teil der Fragen wollen wir euch heute beantworten. Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich mache das natürlich nicht alleine. Für die unterschiedlichen Themenbereiche habe ich mir Expertinnen und Experten an die Seite geholt. Starten wir direkt mit der ersten Frage und mit dem beliebtesten Haustier der Deutschen, die Katze. Laut Erhebung des Marktforschungsinstituts Scopo gab es 2021 rund 17 Millionen Hauskatzen. Der Hund liegt mit mehr als 10 Millionen auf Platz 2. Katzen gibt es aber natürlich nicht nur in unseren Haushalten, sondern auch draußen. An einigen Orten in Bayern sogar so viele, dass es zum Problem wird. Folgende Nachricht hat uns dazu von der Katzenhilfe Salzachtal e.V. erreicht.
Der Tierschutz sollte im Ministerium definitiv einen höheren Stellenwert einnehmen. Tierschutzvereine und Tierheime sind komplett überlastet. Die hohe Katzenpopulation ist durch die Tierschutzvereine einfach allein nicht in den Griff zu bekommen. Und während es in ganz Deutschland bereits mehr als 1100 Kommunen mit Katzenschutzverordnung gibt, stellen sich in Bayern Kommunen und Landratsämter komplett quer. Also hier braucht es definitiv noch mehr Input an die entsprechenden Behörden.
Gerhard Zellner ist bei diesem Thema unser Experte. Er ist Leiter der Abteilung Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Hallo Gerhard.
Ja, grüß Gott.
Erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Was ist denn das Problem, wenn es zu viele frei lebende Katzen gibt?
Also wie bei allen Populationen, die überhand nehmen, ist einfach die Zahl der Katzen, die frei herumlaufen, das Problem, dass sie sich vermehren und durch diese nicht mehr kontrollierte Vermehrung es zu Erkrankungen kommt. Es kommt zu Parasitenbefall, es kommt zu Verletzungen und Bisswunden bei diesen Katzen. Und kurzum, die Katzen leiden dadurch, haben Schmerzen und sie führen nicht ein Leben, wie sie es eigentlich führen sollten. Das ist das Grundproblem bei diesen überhandnehmenden Katzenpopulationen.
Weiß man, wie viele es davon aktuell ungefähr gibt?
Ich möchte erst mal kurz sagen, was sind denn freilebende Katzen? Das sind Katzen, die keine Besitzerin oder keinen Besitzer haben. Wir reden ja jetzt nicht von Katzen, die draußen frei herumlaufen, sich da erfreuen, am Dorf leben, aber ein Zuhause haben. Von diesen Katzen reden wir nicht, sondern es sind herrenlose Katzen. Und da kann man natürlich nicht sagen, wir kennen die Zahl oder wir kennen sie annähernd, weil sie sind halt herrenlos. Also sie laufen rum und man kann jetzt auch keine Katzenzählung durchführen. Wir haben da keine verlässlichen Zahlen über die Katzenpopulationen. Wir hören natürlich schon, dass sie in den einen oder anderen Gebiet immer mehr Probleme machen. Und daraus kann man den Rückschluss ziehen, dass es eben eine sehr hohe Katzenpopulation in der Region dann auch gibt.
Worum geht es denn in der Katzenschutzverordnung?
Eine Katzenschutzverordnung ist letztendlich eine Regelung auf Landkreisebene, um diese Katzenpopulation in den Griff zu bekommen. Der freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen soll dadurch eingeschränkt werden und dadurch die Vermehrung der Katzen reduziert werden. Im Grunde kann man sagen, das ist aber auch das letzte Mittel, diese Katzenschutzverordnung, sondern es muss eine Vielzahl von Maßnahmen vorher geprüft werden, in die Wege geleitet werden, ob man nicht mit Kastrationsdurchgängen diese Population in den Griff bekommt, ob noch andere Maßnahmen hilfreich sind. Aber wenn alles nichts hilft, dann kann der Landkreis, das Landratsamt eine Katzenschutzverordnung erlassen, wo sie den Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen reglementiert und auch eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für freilaufende Katzen einführt. Nochmal, dass es deutlich wird, für Katzen, die nur in den Wohnungen gehalten wird, ist das gar nicht Gegenstand der Katzenschutzverordnung.
Wo erhalten denn Tierschutzvereine und Tierheime Unterstützung bei der Eindämmung der Katzenpopulationen?
Tierheime oder Menschen, die da Rat brauchen oder Unterstützung suchen, sollten sich in erster Linie an ihre Landratsämter wenden. Sie bekommen dort Rat von den auch Veterinärämtern. Sie können auch auf Internetseiten des Ministeriums oder der Landratsämter nachgucken. Aber der erste Ansprechpartner sollte immer das Landratsamt / das Veterinäramt sein.
Und welche Projekte fördert das Umweltministerium, um die Vermehrung herrenloser Katzen einzudämmen?
Wir haben den Landratsämtern eine Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen gegeben. Dazu gehören Leitlinien, Handreichungen. Es gibt auch eine Musterkatzenschutzverordnung. Und wir verfolgen das Geschehen sehr aufmerksam. Wir müssen feststellen, dass es nicht so viele Katzenschutzverordnungen in Bayern auf Landkreisebene gibt. Das ist ein Ergebnis der Betrachtung, die wir jetzt angestellt haben. Und wir werden das aber zum Anlass nehmen, uns nochmal Gedanken zu machen, wie man in Zukunft mit dem Thema umgeht, auch ob man etwas verändern muss, ob man nachsteuern muss. Insofern hat der Tierschutz bei uns immer einen hohen Stellenwert. Wir nehmen das sehr ernst. Und wenn jetzt Anlass besteht, jetzt in Zukunft etwas nochmal neu einzusteuern, dann werden wir das tun. Das wird die Aufgabe des nächsten Jahres sein.
Vielen Dank, Gerhard, dass du uns das Problem mit der zu hohen Katzenpopulation erklärt hast. Es gibt auch schon einige Maßnahmen, die die Situation verbessern sollen. Aber wie immer, nicht jedes Problem lässt sich schnell und unkompliziert lösen. Da spielen am Ende einfach zu viele Faktoren mit rein. Wenn ihr zu dem Thema Katzenpopulation und Tierschutz weitere Fragen habt, dann könnt ihr euch direkt mit den Expertinnen und Experten in Verbindung setzen. Gerhard, wie erreicht man euch am besten?
Am einfachsten ist, schickt einfach eine Mail an poststelle@stmuv.bayern.de. Die wird dann weitergeleitet und von den zuständigen Leuten beantwortet werden.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Es gibt übrigens mittlerweile auch schon die Pille für die Katze. Ist kein Scherz. Damit soll der Sexualzyklus unterdrückt werden. Das ist quasi die hormonelle Alternative zur Kastration. Kommen wir aber von der Pille für die Katze zur Pille der Frau und unserer zweiten Frage.
Man hört und liest immer wieder, dass unser Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel ist. Aber bei all den Medikamenten und Schmerzmitteln und Antibabypillen, die viele Frauen nehmen, frage ich mich, wie viel davon eigentlich in unseren Seen und unseren Flüssen, vor allem im Grundwasser, nachher landet.
Eine ziemlich gute Frage, die ja quasi jeden von uns betrifft. Zumindest jeden, der irgendwann schon einmal Medikamente genommen hat. Fast 40.000 Tonnen Medikamente werden übrigens jährlich in Deutschland von Apotheken und Krankenhäusern ausgegeben. Das ist eine ganze Menge. Welche Auswirkungen das auf unser Wasser hat, das weiß Benno Strehler vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Hallo Benno.
Hallo.
Benno, du bist Leiter der Abteilung Grundwasserschutz, Wasserversorgung und Altlasten und kennst die aktuellen Werte. Wie sauber ist denn unser Trinkwasser?
Sehr sauber. Das ist ein Zusammenwirken von verschiedenen Verantwortlichen, von verschiedenen Schutzsystemen. Das ist zum einen der Trinkwasserschutz durch die Trinkwasserschutzgebiete. Das sind also Gebiete, die extra zum Schutz des Trinkwassers ausgewiesen werden, um den Trinkwasserschutz zu berücksichtigen bei der Bewirtschaftung der Flächen oder bei baulichen Entwicklungen. Und auf der anderen Seite die regelmäßigen Messungen, Überwachungen, die Einhaltung der Anforderungen. Und miteinander ergibt sich dann ein Fazit, dass ich sagen würde, Trinkwasser ist ein hochwertiges Lebensmittel hier in Bayern.
Findet man denn dort Rückstände von Medikamenten oder zum Beispiel auch der Pille?
Unsere Umwelt ist ein offenes System. Flüsse sind nicht in einem starren Korsett ohne Wechselwirkung zum Grundwasser. Dementsprechend ist es jetzt nicht so pauschal zu sagen, findet sich das im Grundwasser. Es gibt natürlich, weil die Analytik sehr sensibel ist, Nachweise. Man kann nachweisen, dass menschliches Handeln, Medikamente sich dann auch wiederfinden. Beispiel, wenn man in den Bodensee, der ja doch ein bisschen groß ist, zwei Stückchen Zucker reinwirft, dann kann man das mit den Messgeräten nachweisen. Aber es hat natürlich keinerlei Auswirkung auf den Menschen in der Form, dass es gesundheitlich irgendwelche Relevanz hätte, wenn solche kleinen Spuren drin sind. Deswegen gibt es Grenzwerte, sodass eben für den Menschen nichts passiert. Das ist das Ziel.
Wie gelangen solche Stoffe überhaupt ins Wasser?
Ja, wir Menschen nehmen Medikamente aus gewissen Gründen, Krankheit oder Vorsorge, Produkte, wie jetzt bei der Antibabypille. Und diese Medikamente durchwandern unseren Körper und landen in der Toilette. Toilette, Spülung, dann geht es in die Kläranlage. Und in der Kläranlage wird unser Abwasser gereinigt. Dort finden bestimmte Abbauprozesse statt. Und am Ende sollte das Wasser zumindest sauberer sein als vor der Kläranlage. Und das ist auch der Fall. Und da versuchen wir auch natürlich noch stärker, das Wasser zu reinigen, um auch Stoffe wie jetzt Medikamente aus dem Abwasser rauszukriegen. Und das ist jetzt so der klassische Weg. Mensch, Abwasser, Gewässer.
Welche Grenzwerte gibt es denn für das Wasser und welche Maßnahmen sollen dabei helfen, es sauber zu halten?
Also es gibt Qualitätsanforderungen für alle verschiedenen Gewässertypen. Für Grundwasser, für oberirdische Gewässer, Flüsse und Seen. Und auch fürs Trinkwasser natürlich, das haben wir ja schon erwähnt. Und das ist ein Prozess, der ständig am Laufen ist. Also es gibt eine sogenannte Watchlist, da sind Stoffe drin, die man beobachtet und schaut, ob sich da irgendwas ergibt für die Umwelt, dass man nachjustieren muss, dass man dann Grenzwerte festsetzen muss. Also das ist ein ständiger Prozess.
Welche Auswirkungen haben Reststoffe von Medikamenten auf unser Ökosystem, zum Beispiel auf die Fische?
Auswirkungen haben Stoffe letztlich immer. Sie haben natürlich eine Wirkung und deswegen verwenden wir zum Beispiel Medikamente. Die sollen ja bestimmte Wirkungen erzeugen. Und wenn wir die ordnungsgemäß verwenden, dann sollten auch die Auswirkungen auf unsere Umwelt sich nicht auswirken im Sinne von Veränderungen bei Fischen und dergleichen. Wenn wir das Ganze kontrollieren in unseren Gewässern oder auch Fische untersuchen, dann suchen wir nach möglichen Reststoffen, nach möglichen Schadstoffen in unseren Gewässern. Und wenn hier Auffälligkeiten sind, dann reagiert man auch mit entsprechenden Grenzwerten oder Verschärfungen von Grenzwerten.
Und welches Fazit würdest du ziehen, wenn es um unser Wasser geht?
Wir in Bayern haben die glückliche Situation, dass wir ein wasserreiches Land sind, auch wenn es Unterschiede gibt zwischen Süd und Nord. In der Summe ist es so, dass wir gesegnet sind von gutem, reinem Wasser, dass wir viele Anstrengungen auf uns nehmen, um das Wasser auch weiterhin reinzuhalten. Man kann überall hier in Bayern bedenkenlos Trinkwasser trinken.
Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Die Qualität von Grund- und Trinkwasser ist bei uns in Bayern wirklich sehr gut. Trotzdem sollten wir uns bewusst sein, dass Fremdstoffe in unser Wasser gelangen, sei es Mikroplastik, Nitrat oder Rückstände von Medikamenten. Und das hat natürlich einen Einfluss auf unser Ökosystem und wir alle können einen Teil dazu beitragen, es zu schützen. Da hilft es zum Beispiel nicht einfach, alles Mögliche die Toilette runterzuspülen. Vielen Dank, Benno, für die Aufklärung. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch die ein oder andere Frage haben, wo finden Sie denn da Infos dazu?
Ja, da darf ich auf unseren Internetauftritt verweisen. Der ist jetzt frisch aufgesetzt. Ich denke, da findet man die nötigen Informationen. Und wenn man sie nicht findet und noch Aufklärungsbedarf oder noch Nachfragen hat, dann findet man auch die entsprechenden Kontaktdaten.
Danke, Benno.
Bitte, bitte.
Vom Element Wasser kommen wir jetzt zum Element Feuer und einer Frage von Johannes aus Weilheim in Oberbayern.
Die Energiepreise sind so durch die Decke gegangen, dass wir überlegen, unseren alten Kachelofen anzuschmeißen. Und ich will wissen, ist das eine gute Alternative zu fossilen Brennstoffen und wie schaut es hier mit der Nachhaltigkeit aus?
Die Frage gebe ich direkt weiter an Dr. Monika Kratzer. Sie ist Leiterin der Abteilung Technischer Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Die Frage von Johannes stellen sich diesen Winter wahrscheinlich viele Menschen. Monika, was würdest du sagen? Wie nachhaltig ist denn das Heizen mit dem Kachelofen, Stichwort CO2?
Am besten ist es, wenn das Holz regional verwendet wird. Aber es ist nicht alles schwarz und weiß, wir müssen immer die Zwischentöne sehen. Als Fachleute sprechen wir gerne von der Kaskadennutzung. Was versteht man unter Kaskadennutzung? Man muss sich vorstellen, das Holz sollte möglichst mehrfach benutzt werden. Also vielleicht zunächst als Bauholz und später dann als Brennholz, vor allem auch die Reste. Nachhaltig muss das Ganze sein. Das ist unser Hauptziel. CO2 entsteht ja nicht nur, wenn wir den Baum schlagen, sondern entsteht auch durch die Maschinen, durch den Transport des Baums. Das sollte man mit beachten. Deshalb möglichst regional.
Und wie sieht es mit dem Feinstaub aus?
Ja, es entsteht Feinstaub beim Heizen mit Holz. Und zwar durch den Ruß. Jeder kennt es, wenn irgendwo draußen ein Feuer offen ist, dann tränen einem auch die Augen bei der Rauchentwicklung. Also es sollte nicht rußen, nicht rauchen und nicht stinken, wenn wir mit Holz heizen. Denn der Feinstaub, der ist leider lungengängig. Das heißt, mit dem Atmen bekommen wir diesen Feinstaub in unsere Lunge und in die Bronchien. Da kann Asthma entstehen. Das sollten wir vermeiden.
Wie nachhaltig ist denn die Verwendung von Holz als Brennstoff so ganz allgemein?
Da gibt es einiges zu beachten. Das kann man so zusammenfassen. Drei Dinge sind wichtig. Der richtige Ofen, das richtige Material und der richtige Betrieb. Wenn Sie einen Ofen einsetzen, Baujahr 2010 und jünger, da sind schon gute Umweltstandards eingehalten. Wenn noch ein Abluftkamin mit einem Feinstaubabscheider dabei ist, dann ist es der blaue Engel für den Ofen. Das Brennholz sollte frei von chemischen Rückständen sein. Nicht einfach alte, lasierte Bretter in den Ofen schieben und das Holz muss trocken sein. Brennholz kauft man übrigens beim Fachmann und man lagert es trocken. Und für den Ofen kann ich auch was tun. Der muss turnusgemäß gewartet werden. Ich muss wissen, wie man richtig anheizt. Und das sagt einem am besten der Kaminbauer oder der Kaminkehrer. Dann ist es mit dem Ruß auch nicht das große Problem.
Und wenn ich jetzt mit dem Ofen heizen möchte, worauf kommt es dann an?
Holz aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft passt hervorragend zu klimagerechtem Heizen. Die bayerischen Pellethersteller verwenden Sägereste oder andere Abfallprodukte. Mancher Baum muss auch aus dem Wald raus, damit die anderen gut wachsen können. Wenn ich solches Material einsetze, passt das gut zur Umwelt.
Johannes, ich hoffe, wir konnten dir bei der Frage weiterhelfen. Das Heizen mit dem Kachelofen kann auf jeden Fall eine Alternative zu Gas- und Ölheizung sein. Wie so oft kommt es am Ende aber ganz drauf an, wie alt ist der Ofen, welches Holz nutze ich und so weiter. Vielen Dank, Monika, für die Infos. Auch zu diesem Thema gibt es natürlich ganz viel Material, Fachtexte und Studien. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Danke, Monika. Tschüss.
Gerne habe ich das gemacht und ich hoffe, es heizen jetzt alle richtig. Bis zum nächsten Mal.
So, das war unser erstes FAQ hier bei Morgen beginnt heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer als vorher. Und wenn ihr Fragen habt, sei es zum Naturschutz, zur Umweltforschung, zum Thema Wasserabfall oder auch zum Thema Lebensmittelsicherheit, dann schreibt uns über Social Media und per Mail an öffentlichkeitsarbeit@stmuv.bayern.de. Wir sammeln eure Fragen und beantworten sie dann in einer der zukünftigen Podcast-Folgen. Alle Infos zum Thema Podcast gibt's aber auch auf www.podcast.bayern.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.